Großartig. Wow. Was für tolle Sachen wir hier schon gehört haben heute Morgen. Wunderbar. Falls übrigens jemand sich wundert, warum wir so ausführlich Werbung machen für so eine Konferenz, vielleicht ganz kurz nochmal. Es gibt einen praktischen Grund und noch einen praktischen Grund. So, der ganz praktische Grund ist der, dass eben, wie gesagt, heute noch ein Sonderrabatt, ein Early Bird, wie man so schön sagt, möglich ist. Da spart man immerhin fast 60 Euro. Für ein Ehepaar sind das schon gleich 120 Euro. Das heißt, es wäre schon sinnvoll, sich heute noch zu überlegen, will ich das? Und die Informationen bekommt ihr dann, wie gesagt, nachher vom Daniel hinten am Infopoint. Und weil da kann man schon eine ganze Menge Geld mitsparen, dann kannst du schon wieder was anderes mitmachen, okay? Also dieser Sonderrabatt gilt nur noch bis heute. Es gibt dann auch später noch Rabatte aufgrund von dem Netzwerk und dass wir eine Gruppe sind. Und ich glaube, auch noch ein paar Wochen geht das, aber das ist dann nicht mehr so hoch, der Rabatt, okay? Also das erstmal das. Das ist der eine praktische Grund. Und der andere praktische Grund ist, wir haben jetzt gerade so zum Beispiel von dieser Schlussstrich-Aktion gehört, ja, dass Menschenhandel, also könnt ihr mal googeln unter Stichwort Menschenhandel, ihr werdet erschrocken sein, was ihr da alles finden werdet. Das hat nichts irgendwas mit sogenannten Dritte Weltländer oder Schwellenländer, sagt man ja heute, zu tun. Das ist nicht irgendwo weit weg, das ist mitten unter uns in unserer Gesellschaft, ja. Und wenn man sich das anschaut und liest, und dann stellt man fest, dass Sklaverei eben nicht etwas ist, was vor Hunderten von Jahren war, ist, sondern dass es ein Problem ist, was größer ist denn je in der Menschheitsgeschichte. Und das ist so schockierend. Also ich meine, wenn man das mal sich so anschaut, ja, wir sind so hoch, wir halten uns für eine so hochentwickelte Kultur. Thema Menschenwürde und was weiß ich noch alles, unsere technologischen Errungenschaften. Und trotz dieser hochentwickelten Kultur sind solche barbarischen, menschenentwürdigenden Praktiken boomen mehr denn je in der Geschichte der Menschheit. Das ist so ein krasser Widerspruch. Und ich glaube, das sind auch so ein paar Indikatoren für Gesundheit. Wie gesund sind wir eigentlich als Gesellschaft? Wenn solche Krankheiten sich so ausbreiten können in der Gesellschaft. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn wir mal so ein bisschen Trockenheit erleben und mal wieder so spüren, Moment mal, es ist gar nicht so selbstverständlich, dass wir ins Regal, in den Supermarkt gehen und aus dem Regal uns das rausholen, was wir gerade so brauchen. Ja, man gewöhnt sich so daran, aber es ist im Grunde genommen alles andere als selbstverständlich. Ja, und der größte Teil der Menschheit kennt und erfährt das ganz anders, Tag für Tag. Wir kennen es nicht, dass man morgens aufwacht und man weiß nicht, ob und was man heute zu essen kriegt. So, und ich denke, das sind Herausforderungen, aber auch Gelegenheiten zu gucken, wo stehe ich und wo will ich denn lang mit meinem Leben? Ja, der zweite praktische Grund, warum wir zum Beispiel für so eine Konferenz ermutigen, ist, weil es einfach den Horizont erweitert. Und für uns ist Kirche nicht ein Ritual, wo wir einfach irgendwelche religiösen Gefühle pflegen und nähren, sondern für uns ist Kirche der Ort, wo Menschen zugerüstet werden, wo Gott sich zeigen will, wo Gott sich mitteilen will und wo Gott sich mitteilt und Menschenherzen sich öffnen und das zulassen, sich darauf einlassen, wird ihr Leben verändert. Und wenn Menschen sich verändern, verändern sie auch ihr Umfeld. Ja, ich meine, die sehr beste Sozialhilfe ist, wenn ich einem Alkoholiker oder jemanden, der sein ganzes Geld für Alkohol und Drogen ausgibt, helfe, dass er sein Leben auf die Reihe kriegt, dass er sein Geld für seine Familie einsetzen kann. Das ist effektive Sozialarbeit. Mensch, wenn Menschen von Gott verändert werden, dann verändert sich etwas. Und das ist unser Verständnis von Kirche. Von Gott veränderte Menschen verändern etwas in dieser Welt und in diesem Leben. Und das brennt uns, dafür brennt eine Leidenschaft in unserem Herzen so stark, dass wir jede Gelegenheit nutzen, Menschen aufzubauen, zu fördern, zu inspirieren. Und dazu dient zum Beispiel auch eine solche Konferenz. Und ihr könnt mal euch mit den Leuten unterhalten, die da waren. Waren viele da, die gesagt haben, oh, ich war so skeptisch. Manche haben gesagt, sie waren total ablehnend gegen diese Art von Konferenz, vor allen Dingen gegen diese Organisation. Und dann plötzlich, weil sie da waren, haben sie ein ganz anderes Bild bekommen, gemerkt, Mensch, es geht um mehr. Es geht nicht um Musik, es geht nicht um Lobpreis, es geht um was ganz anderes. Es geht um Leidenschaft fürs Leben, Leidenschaft für Jesus und Leidenschaft dafür, etwas in dieser Welt, etwas zu verändern. Und deswegen machen wir so Werbung dafür und deswegen sind wir so begeistert davon, weil das ist etwas, was uns inspiriert und was uns wieder hilft, unsere Kirche weiter und stärker zu bauen und größer zu bauen. Amen. Amen. Uwe X, darf ich mal fragen, hast du schon Leute persönlich angesprochen und eingeladen? Bitte tu es. Es ist eine tolle Gelegenheit. Nimm dir 4, 5 Karten mit hier heute, wir haben genug da hinten. Und überleg dir, bete darüber, wen du einladen kannst. Du hast bestimmt Nachbarn. Interessant, der Vortrag, den der Daniel vorhin zitiert hat von Gary Clark, das ist der Pastor von der Hillsong-Gemeinde in London, die jeden Sonntag über, ich glaube, 15 oder mehr tausend Menschen Gottesdienste besuchen in London. Das ist der Hammer. Und der hat so uns mal vorgerechnet, diese 3 Fragen fand ich eigentlich auch krasse. Ne? Stell dir mal vor, wenn jeder sich kümmern würde, was könnte passieren? Stell dir mal vor, jeder würde einen Beitrag leisten. Und interessant war so diese Rechenaufgabe. Jeder von uns hat circa 15 Kontakte, mindestens. 10 bis 15, vielleicht wenn du ein bisschen weniger hast, aber 10 bis 15 Kontakte. Und ob das Nachbarn sind, ob das Freunde sind, ob das Freunde von Freunden sind, Arbeitskollegen. Ja, wenn du Kinder hast sowieso, ja, da hat man immer einen Haufen Kontakte. Brauchst du nur mal an den Spielplatz zu gehen, das geht ruckzuck, wenn du mit dem Kind auf dem Spielplatz bist. Wenn du einen Hund hast, ich finde ja faszinierend die Gemeinschaft der Hundebesitzer. Ne? Die kennen sich, die begegnen sich und sofort ist irgendwo eine Wellenlänge da und man kommuniziert miteinander. Einfach klasse. Also wenn du einen Hund hast, nimm das nächste Mal hier so ein Ding mit. Ja, und lad jemand ein. So, jetzt stell dir mal vor, jeder hat, gehen wir mal aus, von 15 Kontakten, persönliche Kontakte, Leute, wo du einkaufen gehst, der Bäcker, der Metzger oder sonst irgendwo, egal was. Ja? So, jeder 15. Wenn wir jetzt mal überlegen, wir sind ungefähr 90 bis 100 Leute, Gottesdienstbesucher im Schnitt hier im Gottesdienst. Gehen wir mal von 100 aus. Das heißt, wir haben einen Einflussbereich von 1500 Menschen. Hallo? Bist du da? Hast du gemerkt? Du denkst vielleicht, ich armes kleines Würstchen, was kann ich schon ausrichten? Du bist Teil von was Größerem. Wir haben einen Einfluss von 1500 Menschen in dieser Stadt. So, erzähl mir bitte nicht, wir können nichts bewegen. Und jetzt stell dir nochmal die Frage, stell dir vor, jeder würde einen Beitrag leisten. Jeder würde mindestens 2 bis 3 Menschen für diesen Sonntagabend mit dem Uwe X einladen. Wo, das ist ein aktuelles, brandaktuelles Thema. Und wenn nicht, dann könnt ihr vielleicht mal einen Sonntagabend zu einem Tatort einladen. Das machen ja manche Leute, gucken sowas gerne, gell? Ich weiß nicht, ob du das gerne guckst, ich nicht mehr, aber trotzdem, ist ja egal. Und da haben die das auch schon thematisiert, Menschenhandel. Ja? Kannst du raussuchen in der Mediathek und dann guckt ihr das zusammen und dann trinkt ihr noch ein Bierchen, unterhaltet euch. Und übrigens, weißt du, dass das ein aktuelles Thema ist? Das ist wirklich so? Ja? Wir haben hier übrigens eine Veranstaltung, kommst du? Okay, so, wie viele Leute darf ich am Sonntagabend hier erwarten? Am 26.08. Hallo? Seid ihr da? Okay, gut. So, das musste ich jetzt einfach nochmal loslassen. Ein neues Kapitel beginnt. Ich hänge mich auf an diesem Gedanken, der Schulbeginn. Ich weiß noch, also meine erste Tochter oder meine ersten beiden Töchter in die Schule kamen und ich kenne noch dieses Gefühl, boah, so lange Zeit waren die im Kindergarten und jetzt kommt da die Schule. Das ist irgendwie so ein ganz komisches Gefühl. Ja? Da beginnt irgendwie was Neues, man muss ein Stück weit loslassen, damit was Neues beginnen kann. Man muss sich drauf einlassen, man weiß noch gar nicht so richtig, was wird da, je nachdem, was man vielleicht selbst noch für Erfahrungen mit Schule gemacht hat. Fließt das vielleicht auch noch mal mit rein oder wie die Familiensituation ist, ob ihr eine Familie habt mit Vater, Mutter, Kind oder Kinder oder alleinerziehend, dann ist das auch noch mal eine andere Herausforderung. So, es beginnt ein neues Kapitel in eurem Leben. Und ich bin ja schon ein paar Tage unterwegs auf diesem Erdball, auf diesem Planeten und ich habe schon so einige Phasen in meinem Leben durchlebt, wo neue Kapitel angefangen haben. Das Leben ist so, es ist Wandel, es ist Veränderung und irgendwann merkst du, hier geht ein Kapitel zu Ende und ein neues Kapitel beginnt. Ich weiß noch, als wir vor einigen Jahren noch hier in anderen Räumlichkeiten in der Parallelstraße im Wallersheimer Weg waren und wir haben gespürt, hier geht ein Kapitel zu Ende und wir haben die Räume gekündigt. Wir wussten damals nicht, wie es weitergeht, wir hatten keine Ahnung, wir hatten keine Angebote, gar nichts. Wir haben einfach nur gespürt, hier geht ein Kapitel zu Ende und ein neues Kapitel beginnt. Und manchmal ist es so wichtig, einfach dieses Gespür auch im Leben zu haben, wenn Kapitel zu Ende gehen und dass man sich vorbereitet, etwas Neues möchte beginnen. Ich möchte uns einen Gedanken aus dem Jesaja mitteilen. Da steht es, denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf, seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Wüste haben wir jetzt zwar nicht ganz so, aber wir steuern darauf zu, dass wir uns ein Bild machen können. Ja, wenn ich durch die Rheinanlagen gehe und sehe, dass die Wiesen braun sind statt sonst grün, das fühlt sich schon komisch an. Ja. Ganz, ganz kurz der Hintergrund von dieser Situation. Es ist eine Ermutigung, die Gott dem Volk Israel gibt. Und zwar war das Volk Israel in Gefangenschaft bei den Babyloniern. Das Volk Israel hatte ja eine ganz bewegte, manchmal auch sehr verrückte Geschichte. Es fing an mit einem Mann, ja, mit Abraham, der dann einfach aus seiner gewohnten Umgebung herausgerufen wird. Und das macht manchmal Gott, ja, dass er uns so herausfordert, Gewohntes zu verlassen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil Gewohntes bietet Sicherheit. Und wenn ein neues Kapitel anfangen soll, dann braucht es immer diese Bereitschaft, so ein Stück weit Sicherheit loszulassen damit und sich auf etwas einlassen, was sich zunächst einmal unsicher anfühlt. Aber da kann man wirklich Gott erfahren drin, wenn man merkt, boah, ich habe mich darauf eingelassen, ich habe einen Schritt getan. Und wenn es zum Beispiel ist, so eine Konferenz zu besuchen, wie wir von der Familie eben gehört haben, einen Schritt zu wagen, boah, wie wird das werden? Ja? So, und so war es beim Volk Israel, als sie so entstanden. Ja, dann waren sie in der Sklaverei in Ägypten, hatten erst da eine ganz gute Entwicklung gehabt und dann gab es Wirtschaftskrise, Hungersnot und alles. Viel Zerrüttung, viel Aufreibendes. Dann waren sie in ihrem Land, haben so eine Zeit lang Geschichte erlebt. Dann gab es Aufruhr, weil Gott wollte irgendwie, hat immer so die Idee gehabt, Mensch Leute, ich möchte mitten unter euch wohnen, ich möchte bei euch sein. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein, ich will mitten unter euch wohnen. Und die haben sich dann immer so verglichen mit den anderen Völkern, weil ihre Geschichte war irgendwie einfach anders als die Geschichte der anderen Völker. Und wie das so ist, wenn man irgendwie anders ist als andere, da kann man sich schon manchmal blöd fühlen, so ein bisschen, vielleicht auch sogar ein bisschen minderwertig fühlen. Man weiß gar nicht, wo gehört man hin, wo kriegt man die Bestätigung und die Rückmeldung, kennst du vielleicht auch, ne? In manchen Bereichen unseres Lebens ist es halt manchmal so. So, und dann haben die aufbegehrt und gesagt, ey, wir sehen, dass die anderen Völker, die haben alle einen König. Wir wollen jetzt auch endlich mal einen König haben. Ja, zu der Zeit gab es beim Volk Israel keine Könige, die hatten sogenannte Richter. Und ja, der Prophet, da gab es diesen Propheten Samuel, der war dann ganz traurig darüber. Ach Mensch, jetzt wollen die auch noch einen König haben. Gott, wie ist denn das jetzt? Was machen wir denn da? Und ja, also das heißt, ich will einfach nur so aufzeigen, da war viel auf und ab. Und es war schon ein herausfordernder Kampf. Auch die Entwicklung vom Volk Israel. Und jetzt waren sie dann in dieser Gefangenschaft bei den Babyloniern. Und das ist ja auch alles andere als lustig. Und da spricht Gott jetzt in diese Situation der Gefangenschaft, spricht er hinein, hey Leute, es kommt ein neues Kapitel in eurem Leben. Und achtet mal drauf, es fängt schon, hat schon begonnen, es ist schon da, es ist schon präsent. Und er hat ihnen nicht nur gesagt, es wird was Neues beginnen, sondern er hat sie vorher auch ermutigt. Ich lese euch mal so ein paar Sätze davon vor, von dieser Ermutigung. Da sagt er, doch so spricht der Herr, der dich, Jakob, geschaffen hat. Also das ist so ein bisschen diese Ursprünge der Geschichte. Er weist immer wieder darauf hin, dass er von Anfang der Geschichte immer dabei war. Er sagt, habt keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Ist das nicht klasse? Wenn man beim Namen gerufen wird, das hat irgendwas mit Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu tun. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist nicht irgendeine Volksmenge. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott sieht dich. Er sieht dein Herz. Er sieht deine Sehnsüchte. Er sieht deine Ängste und Befürchtungen. Und er hat dich bei deinem Namen gerufen. Und er ermutigt sie und er sagt, hey, wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Das heißt, er spricht in diese Situation hinein, diese Krisen, die sie durchlebt haben. Sie haben nämlich erlebt, dass sie durchs Wasser gegangen sind und dass es ihnen so ging, dass sie das Gefühl hatten, noch einen Schritt weiter und wir saufen ab. Und sie haben das erlebt, dass sie durch heiße Phasen gingen, wo sie das Gefühl hatten, boah, noch ein Stückchen länger und wir verbrennen. Und sie haben in diesen Phasen aber auch erlebt, wie sie durchgekommen sind. Und Gott ermutigt sie und ermutigt dich heute Morgen. Egal in welcher Lebensphase du bist, in welcher Situation du bist, wenn du durchs Feuer gehen musst, du wirst nicht verbrennen. Denn Gott ist mit dir. Und Gott ist mit dir nicht einfach nur als Beobachter, wie du dich verhältst im Feuer, sondern er trägt dich durch, er schützt dich, er bewahrt dich. Und manchmal fragen wir uns ja, was sollen solche Situationen im Leben? Kein Bock mehr drauf. Und ich möchte dir heute Morgen dich ermutigen und sagen, lass dich drauf ein. Wenn du durchs Feuer gehst, lass dich aufs Feuer ein. Lerne im Feuer stehen zu bleiben. Nicht zu jammern, nicht zu klagen, sondern zu sagen, Gott, ich bleibe hier im Feuer stehen und ich weiß, du bist mit mir. Und du bist nicht nur mit mir im Feuer, sondern ich weiß, da gibt es etwas, es gibt eine Zukunft. Es gibt eine gute Zukunft für mich. Und wenn du durchs Wasser gehst, dass du das Gefühl hast, boah, mir geht das Wasser nicht zum Hals, sondern bis zur Nase und noch ein bisschen und dann ist die Nase auch weg. Dann wisse, Gott ist da. Und dem Moment, wenn du sagst, und ich bleibe im Wasser stehen, ich laufe nicht weg, ich jammer nicht, ich klage nicht, sondern ich schaue der Herausforderung ins Gesicht und sage, Gott, du bist mit mir. Und wenn du mit mir bist, wer kann dann gegen mich sein? So. Und dann wirst du an diesen Punkt kommen, wo Gott sagt, und jetzt, mein Kind, beginnt ein neues Kapitel. Und von ganzem Herzen, ich glaube, dass für uns als Kirche ein neues Kapitel beginnt. Ich möchte es nochmal laut sagen. Ich glaube, dass für uns als Kirche ein neues Kapitel beginnt. Wir haben einige Phasen hinter uns. Phasen mit vielen Herausforderungen, Krisen, Konflikten, Entbehrungen, warten, dass irgendwas passiert, ausharren, dranbleiben, kämpfen, nicht aufzugeben, gegen Entmutigung zu kämpfen und. Wir sind durchs Feuer gegangen und wir sind nicht verbrannt. Wir sind durchs Wasser gegangen und wir sind nicht ertrunken. Wir stehen fest und wir wissen, ein neuer Tag bricht an. Gott sagt, etwas Neues. Oh, ich muss gerade noch mal drauf. Ich bahne einen Weg. Seht, achtet drauf. Nehmt es schon wahr, du kannst es wahrnehmen, es beginnt. Und ich bahne Wege durch die Wüste und Wasserströme durch die Einöde. Und ich möchte uns 3 Punkte heute Morgen geben, durch die Gott Wege in der Wüste bahnt und Wasserströme in der Einöde. Wasserströme spricht für Lebenskraft, die fließt, die das Herz von Menschen berührt. Und wir brauchen Menschen, die mitmachen. Wir brauchen Menschen, die sagen, ja, ich bin bereit, mich darauf einzulassen. Wir brauchen Menschen, die sagen, ich bin auch bereit, ein Stück Sicherheit loszulassen, mich auf etwas Unsicheres erstmal einzulassen, zu sagen, ja, es wird was Neues beginnen. Und wenn jemand Kapitel aufzählen kann von Niederlagen und Enttäuschungen, Verrat und, dann bin ich ganz vorne mit dabei. Und ich stehe mit einer leidenschaftlichen Erwartung, ein neues Kapitel beginnt. Und wir brauchen drei Gruppen von Leuten, okay? Also, wenn es bei uns geht es ja viel ums Mitmachen. Wir sind keine Kirche, wo einer alles macht, sondern wir sind eine Kirche, wo alle eins machen. Ja, Gott dienen, von ganzem Herzen, mit allem, was wir sind. Und wir brauchen 3 Gruppen von Leuten. Wir brauchen Energizer. Weißt du, was ein Energizer ist? Ein Energizer ist, der in Situationen hineingeht und Leben hineinbringt, Energie hineinbringt, Kraft hineinbringt. Und das kannst du jeden Tag üben, Energizer zu sein. Du kannst es in deiner Familie üben. Das ist der härteste Platz von allen. Ich sag's dir. Die anderen, die kennen dich ja nicht mit all deinen schwachen Seiten. Aber zu Hause bist du nackig. Da kennt dich jeder mit allen Seiten. Und zu Hause ein Energizer zu sein, in deiner Familie ein Energizer zu sein, das ist eine große Herausforderung. Aber ich sag dir, du kannst es schaffen. Warum kann ich das wissen? Weil die Bibel sagt, wenn du dich auf Gott einlässt, ihn einlädst in dein Herz, in dein Leben, dann kommt er in dein Herz und er entfaltet sich mit seinem Leben in dir und durch dich. Das ewige Leben ist nämlich nicht etwas, was nach dem Tod anfängt. Das ist so ein religiöser Irrsinn, den man irgendwann mal verbreitet hat. Das ewige Leben ist das Leben des Ewigen, also das Leben Gottes, was du empfängst in dem Augenblick, wo du Gott dein Herz öffnest. Und dadurch, weil du das Leben des Ewigen in dir hast, wirst du zum Energizer für Menschen in deinem Umfeld, an deinem Arbeitsplatz. Wir waren diese Woche 2-mal in Andernach in einer Klinik in der geschlossenen Anstalt. Und da fragst du dich, kann ich hier ein Energizer sein? Und ich sag dir, du kannst es. Und ich war manchmal an manchen Punkten sogar etwas fast schon ein bisschen beängstigt, weil ich dachte, oh, was passiert mir jetzt gerade? Wo Menschen sich uns zugewandt haben, unsere Nähe gesucht haben in einer Art und Weise, wo wir dachten, halt stopp, das können wir jetzt gar nicht hier leisten. Aber es geht. In jeder Situation kannst du ein Energizer sein. Jesus hat dieses Bild gebraucht. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und weißt du was? Das meint nicht dein Schweiß. Auch wenn du gerade das Gefühl danach hast. Sondern das meint, dass das Leben von dir ausfließt. Ströme in der Wüste, Wasserwege in der Einöde. Wie kommen die da dahin? Durch dich. Durch Energizer wie dich und mich. Menschen, die aufmerksam sind, die wach sind, die klar sind und wissen, egal in welcher Situation ich bin eine Quelle für Menschen in meinem Umfeld. Amen. Wir brauchen Hüter. Ist ein kleiner Engel oder ein großer, ist ja egal. Aber es soll einfach dieses Bewusstsein schärfen, wir brauchen Hüter, wir brauchen wachsame Leute. Wenn es mal wieder durch die Medien geht, wo jemand verprügelt wird oder misshandelt wird und alle schauen weg. Ja? Oder wenn jemand krank umfällt, was weiß ich, was er hat, ohnmächtig ist und alle gehen dran vorbei, sind wir ganz betroffen. Und scheinbar wird die Gesellschaft so ein bisschen gleichgültig gegenüber solchen Situationen. Das kann doch einfach nicht sein. Wir brauchen Leute, die wach sind, die Hüter sind. Hüter, ich meine keine Kontrolleure, okay? Ich meine keine Wächter. Die meinen, Wächter und Kontrolleure sind Leute, die Regeln die darauf achten, dass Regeln eingehalten werden. Das meine ich nicht mit Hütern. Ja? Ein Schulfreund von mir, der arbeitet bei der Feuerwache, wir haben uns mal so ein bisschen unterhalten und er hat erzählt, immer am Wochenende wird die Rufbereitschaft vom Ordnungsamt auf die Feuerwache gelegt, auf die Notfallzentrale. Und er sagt, Frank, du glaubst es nicht, was am Wochenende alles los ist. Wir sind ein Volk von Denunzianten. Es ist unglaublich. Ständig ruft irgendjemand an und schwärzt irgendeinen Falschparker, einen Nachbarn an, der irgendwas nicht richtig macht und, und. Ich habe mal jemanden gekannt, der hat gesagt, also die Deutschen sind alles Polizisten. Wag dich mal in eine Einbahnstraße falsch reinzufahren und du wirst es sofort spüren. Okay, hat ja alles auch seinen Platz, ist schon okay, aber ihr versteht, was ich meine. Hüter sind keine Ordnungshüter, sind keine Wächter, keine Kontrolleure, sondern Hüter sind Menschen mit einem offenen Herzen, die wach sind für die Nöte in ihrem Umfeld. Wo kann ich Menschen begegnen? Wo wird Hilfe gebraucht? Welches Kind vielleicht braucht Hilfe? Welche Eltern brauchen Hilfe? Wir untereinander, im Hebräerbrief, da heißt es, lasst uns aufeinander Acht haben. Das ist dieses Hüterbewusstsein. Wisst ihr, es gibt ja so dieses Phänomen aus den Augen, aus dem Sinn. Ich war gestern Abend oder gestern Nachmittag, waren meine Frau und ich auf einem Meeting von Leuten, mit denen wir eine Zeit lang so unterwegs waren und die wir lange Zeit jetzt nicht gesehen haben. Und es ist irgendwie komisch und wir haben uns dann anschließend auch über Kontakte, Ramona kommt ja aus Berlin und da haben wir über diese ehemaligen Kontakte. Ja, und es ist irgendwie eigenartig, ne? Aus den Augen, aus dem Sinn. Man fragt sich manchmal, welche Freundschaften sollte man pflegen? Besonders, wenn es die Initiative dazu immer wieder nur von dir kommt und von den anderen nichts kommt. Da denkst du dir, welche Kontakte soll ich jetzt wirklich noch pflegen? Und es ist irgendwie so, ein Stück weit ist es einfach normal. Jeder lebt so auf seiner eigenen Realitätsinsel, ist mit seinen eigenen Themen und Bedürfnissen und Herausforderungen und Alltagsthemen beschäftigt, so beschäftigt, dass wir uns ständig immer wieder so in diesem Kreis drehen. Und Hüter sind Menschen, die ein Bewusstsein dafür haben, es gibt eine Welt außerhalb von meiner Realitätsinsel. Und ich bin in der Lage, Kontakt aufzunehmen. Ich entscheide mich dazu, meine Realitätsinsel zurückzustellen und auf andere zuzugehen, für andere da zu sein. Manchmal wissen wir das ja gar nicht. Du rufst jemand an und denkst, der nicht viel dabei und derjenige denkt, boah, das war genau der Anruf, auf den ich gewartet habe. Das war die Ermutigung, die ich für heute gebraucht habe. Hüter, wir brauchen Hüter. Lasst uns aufeinander achten. Habe ich schon gesagt, wo das steht? Hebräer 10, Vers 24. Und dann heißt es noch weiter, wir wollen uns gegenseitig, zu gegenseitiger Liebe ermutigen. Hüter sind Ermutiger. Und wir brauchen Leader. Leader sind Menschen, die nicht einfach nur abwarten, dass irgendwas passiert. Davon gibt es so viele.
Ja, ich bin nicht zuständig.
Kennt ihr das? Auf der Arbeit, in euren Teams, ich bin nicht zuständig. Ist jemand anderes für zuständig? Leader sind Menschen, die Nöte sehen, die Herausforderungen sehen und sehen, wie eine Situation anders aussehen könnte. Sie entwickeln eine Perspektive, sie entwickeln eine Vision, um es mal vielleicht so zu sagen. Und sie ergreifen die Initiative, dass die Situation sich verändert. Sie ergreifen Initiative und Maßnahmen, damit Dinge verändert werden. In der Bibel gibt es die Geschichte von einem Leader, der war jetzt in keiner besonderen Position. Er war Mundschenk, also das heißt, er hat dem König damals gedient in der Gefangenschaft. Das war der Nehemia. Und er hat eines Tages von der Not seines Volkes gehört, dass in Israel ganz viel Not ist, dass Jerusalem keine Schutz mehr hat. Die Stadtmauern sind zerstört. Und die Not hat ihn so dermaßen getroffen, dass er gesagt hat, jemand muss etwas tun. Und er hat die Initiative ergriffen. Und ich will nicht auf alle Details eingehen. Er hat sein Leben in die Waagschale sogar gelegt. Er hat wirklich, ist echte Risiken eingegangen, weil er wusste nicht, wie der König reagieren würde, wenn er ihm die Bitte präsentieren würde. Es hätte ihm das Leben kosten können. So war das üblich am Hofe damals. Und er war aber vorbereitet. Er hatte einen Plan. Er wusste ganz genau, was er wollte. Er war vorbereitet mit einem Plan. Er war bereit, Initiative zu ergreifen. Leader, wir brauchen Energizer, wir brauchen Hüter und wir brauchen Leader. Und ich glaube, wenn Gott veränderte Menschen in solche Aufgaben hineinwachsen, 1500 Menschen ist unser Einflussgebiet. Die Soziologen haben immer so Berechnungsformeln, sowas auszurechnen. Und das ist doch faszinierend, oder? Und wenn du denkst, wie soll ich das schaffen? Dann lass dich damit ermutigen. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Ihm, der mit seiner unerschöpflich großen Kraft in dir am Werk ist. Christus in dir, das ist der Schlüssel. So, du hast keine Chance, dich zurückzuziehen und zu sagen, ach, ich habe keine richtigen Begabungen, ich kann nichts Besonderes und ich bin auch nichts und ach, und überhaupt, ich bin doch eigentlich nur so ein Mauerblümchen. Ich kann nicht dies, ich kann nicht das und überhaupt, ich bin doch ein ganz schwacher Mensch und es gibt so vieles, was ich schon versemmelt habe im Leben. Okay, ist in Ordnung. Vielleicht wäre jetzt der Zeitpunkt zu sagen, so, und jetzt höre ich auf mit dem, jetzt habe ich genug gejammert im Leben, ich mache hier einen Punkt und mache mich auf, ein neues Kapitel beginnt in meinem Leben und ich bin bereit, mich darauf einzulassen. Der Glaube sieht eine Wirklichkeit, die für die normalen Sinnesorgane nicht sichtbar ist. Und wenn du dich darauf einlässt, mit Christus zu gehen, dieser Kraft, die in dir wirksam ist, zu vertrauen, dann öffnen für sich für dich neue Horizonte und Möglichkeiten. Und ich möchte dich heute Morgen einladen. Ich weiß nicht, was dein Thema ist, aber jeder von uns steht an einem Punkt, wo es darum geht, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. Heute Morgen eine Entscheidung zu treffen, einen neuen Schritt zu wagen. Vielleicht ist es für dich einfach nur dieses Grundsätzliche, dass du sagst, okay, ich bin bereit, mich zu öffnen. Vielleicht ist es ein Schritt weiter, dass du sagst, ich bin bereit, mich einzulassen. Und wenn du mutiger wirst, und so ist das, wenn du dich dem Herzen Gottes öffnest und näherst, dann fängt Gott an, Mut und Zuversicht zu nähren. Er fängt an, dieses Feuer in dir zu entfachen, dieses Feuer der Leidenschaft, dieses Feuer der Liebe. Es ist der Christus in dir, der mit seinem Leben in dir lebt und sich entfalten will. Und fang an, diese Entscheidung zu treffen, heute Morgen zu sagen, ich gebe diesem Feuer Gottes Raum in meinem Herzen und meinem Leben. Amen. Und vielleicht entscheidest du heute noch zu sagen, okay, heute noch werde ich Leute ansprechen. Und wenn du noch ein bisschen Mut brauchst, dann sag wenigstens, dann nimm dir die Karte mit, nimm dir einen Zettel und sag, okay, für die 5 Leute werde ich jetzt beten und werde hoffen, dass Gott mir Gelegenheit gibt, die nächste Zeit die Leute anzusprechen. Das hilft auch. Manchmal helfen so Zwischenschritte, ja, wenn einem die Hürde zu hoch ist. Aber es geht darum, Schritte zu tun. Amen? Amen. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wir halten dir unsere Herzen hin. Ich halte dir mein Herz hin. Vielleicht kannst du das mit deinen eigenen Worten für dich auch sagen, dass du sagst, Gott, ich halte dir mein Herz hin. Gott, ich halte dir unsere Herzen hin und ich sage dir und bitte dich, gib uns Mut. Gib uns Mut, gute Entscheidungen zu treffen. Gib uns Mut, Schritte zu tun. Gib uns Mut, Komfortzonen zu verlassen. Gib uns Mut, uns auf das neue Kapitel einzulassen. und wir empfangen es von dir. Er, der mit seiner unerschöpflich großen Kraft in dir wirksam ist. Und lenke mal jetzt ganz bewusst deine Aufmerksamkeit auf dein Herz. Und mache dir bewusst, dass Gott gerade jetzt in diesen Augenblicken mit seiner unerschöpflich großen Kraft in deinem Herz, in deinem Leben wirksam ist. Und empfange es und sage ja dazu. Sage, ja Gott, ich lasse mich darauf ein. Du darfst in meinem Herzen wirksam sein. Oh, das ist gut. Das ist gut. Du darfst. Das ist wichtig, weißt du? Es ist wichtig, dass du es Gott erlaubst. Weil dein Herz ist dein Hoheitsbereich. Da hat niemand etwas zu sagen, außer du selbst. Auch nicht der liebe Gott. Deshalb musst du es ihm erlauben. Und wenn du hier bist heute Morgen und diese Art der persönlichen Beziehung mit Gott ist dir fremd. Sieh, Christsein hat nichts mit Kirchenzugehörigkeit zu tun. Überhaupt nicht. Christsein hat was damit zu tun, dass du Jesus Christus dein Herz schenkst. Dass du es ihm öffnest und sagst, ja Gott, ich glaube dir, ich vertraue dir. Ich glaube dir, dass ich dir durch deinen Tod am Kreuz mit dir versöhnt bin. Und ich vertraue darauf, dass du mich versöhnst mit mein Herz und mein Herz in Verbindung bringst mit dem Herzen Gottes. Und dann sagt die Bibel, wenn du das mit dem Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, dann wirst du gerettet werden. Dann kommt Leben Gottes, dieses überschwängliche, kraftvolle, leidenschaftliche, überschwängliche Leben Gottes in dich hinein und fängt an, dein Leben zu füllen. Dein Herz zu nähren und dein Herz zu verändern. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, mit dem Herzen zu glauben und mit dem Mund zu bekennen. Darf ich dich noch einen Schritt weiterführen, wenn du heute Morgen bereit bist zu sagen, ja, ich will es bekennen. Ich glaube mit dem Herzen und ich bekenne mit dem Mund. Dann drück dein Bekenntnis ganz kurz aus, indem du deine Hand erhebst. Ich möchte es nochmal, die Einladung nochmal formulieren. Wenn du bis jetzt noch nie dein Herz für Gott geöffnet hast, aber heute Morgen ist dein Tag, du spürst, es ist Zeit. Es ist Zeit, dass ich mich auf Gott einlasse. Es ist Zeit, dass ich mein Herz Gott schenke. Und ich glaube mit dem Herzen und ich bekenne es mit dem Mund. Dann heb kurz deine Hand. Ich möchte mit dir nochmal beten, okay? Und vielleicht wäre es so, wir haben das schon lange nicht mehr gemacht, wir beten mal gerade alle gemeinsam und tragen diejenigen, die dieses Gebet beten möchten, okay? Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Herr Jesus Christus, ich öffne dir mein Herz. Komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich will dein Kind sein. Ich empfange deine Liebe. Ich empfange die Versöhnung. Ich bin jetzt dein Kind. Ich freue mich. Amen. Gott segne dich. Und wenn du diese Entscheidung hier heute Morgen bewusst getroffen hast, sprich uns an. Wir haben auch noch neue Testamente für dich. Wir wollen dir helfen. Wir wollen dir einen guten Start geben in diesem Leben mit Gott. Weil von Gott veränderte Menschen verändern etwas in dieser Welt. Gott segne euch. Habt einen schönen Sonntag.